und warum wir Deutschen so eine erotische Liebe zum Auto haben.
Ein Tempolimit.
Sozialismus! Herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Ausgabe von den Bohrleuten. Hier ist der Stefan für euch am Mikrofon, wie immer, und mit mir dabei ist der Marcel. Hallo Marcel.
Hallo.
Und wir haben heute einmal mehr einen Gast für euch mitgebracht. Und dieser Gast, der möchte ich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, dass der sich selber vorstellen und uns ein bisschen was über sich erzählen kann.
Also, hallo aus Berlin. Mein Name ist John Worth. Ich komme aus Großbritannien ursprünglich, wohne seit ein paar Jahren in Deutschland. Ich beschäftige mich hier hauptsächlich mit EU-politischen und verkehrspolitischen Themen. Außerdem schreibe ich einen Blog zu EU-politischen Themen unter meinem eigenen Namen johnworth.eu. Und auch dazu lehre ich Europapolitik an der Europakolleg in Brügge in Belgien.
Das ist ja eine ganze Menge Zeug. Also der überzeugte Europäer quasi. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft der Brexit da wirken muss.
Total, total. Aber irgendwie, das ist jetzt vorbei. Also ich blicke so nach Großbritannien etwas erschreckend. Aber im Vergleich, wenn Deutschen sagen zu mir, dieses deutsche Bundeswahlkampf ist irgendwie langweilig. So, schau mal nach Großbritannien. Also, wollt ihr sowas mit Boris Johnson, so eine Komödie? Vielleicht doch nicht. Man lernt etwas daraus, muss man auch sagen.
Ja, das führt uns auch direkt in das erste Thema, über das wir mit dir reden wollen. Ja, weil du ja schon sagst, ja, wenn man das so als Brite betrachtet, wie ist denn das so in dieser Außensicht? Ja, weil ich denke da auch immer wieder, wenn ich das so auf Twitter oder sonst wo lese, wenn Leute das sagen, oh, langweiliger Wahlkampf, alle sind sich einig und wir brauchen mehr Streit. Ich denke dann als der Historiker, der ich bin, immer so an die 70er Jahre zurück oder an die 60er Jahre, wo das diese richtig heftigen Meinungskämpfe waren und sich die Leute noch gegenseitig als Kommunisten oder Nazis beschimpft und beinahe auf offener Straße angespuckt hätten. Aber der Blick ins englischsprachige Ausland ist da ja genauso instruktiv. Also wie würdest du das einordnen?
Ja, also ich muss sagen, ich finde dieses Wahlkampf ein bisschen inhaltslos und muss man auch sagen, irgendwie zum Teil langweilig. Also weil die beiden größten Parteien Union und SPD haben durchaus ruhige, sage ich auch so, inhaltslose Kandidaten ausgewählt. Also wenn wir auch einen Vergleich zu 2017 machen, da war zumindest Martin Schulz in die Fernsehdebatten, er war irgendwie ein bisschen unangenehm als Person. Im Vergleich Scholz für die SPD dieses Mal ist so sehr ruhig, dass das hilft nicht, auch die ernsthaften Themenpunkte zu erläutern. Also meine Fürchtung ist, wie motiviert sind dann die Deutschen überhaupt am 26. September zu den Wahllokalen zu gehen? Also wir haben ja auch da diverse Tendenzen bei Landtagswahlen. Dieses Jahr war Wahlbeteiligung ein bisschen geringer. Lag das an Covid oder lag das an einer so fehlenden Begeisterung der Bevölkerung? Es ist auch natürlich für alle sehr schwierig, weil wir haben nicht jetzt zwei großen Parteien in dieses Wahlkampf, sondern zwei ehemals sehr großen, jetzt mittelgroß, und zwei vorherige kleineren, also ich zähle auch die FDP dazu, weil die haben so ein Plus in den Meinungsumfragen, also zwei mittelgroßen, also die Grünen und die FDP. Also das bedeutet, dann haben wir diese sehr, sage ich so, taktische Diskussion zu möglichen Koalitionsoptionen in Deutschland. Und das fand ich so sehr interessant bei dieser letzten Fernsehdebatte, dieses Triell. Die Fragen begannen mit, was sind die Koalitionsoptionen? Hey, Moment mal, also lass uns zuerst über Themen sprechen und was die diversen Parteien wollen und dann über möglichen Koalitionsoptionen. Also, ja. Wie wir im Englischen sagen, it's like putting the coach before the horses. Also, wir fangen mit dem falschen Startpunkt da irgendwie an. Also, das ist dann auch dann für Leute in meiner Position als Politologe sehr interessant. Ja, ich mag Koalitionsverhandlungen und diversen taktischen Überlegungen, aber das so als zentrales Punkt für einen Wahlkampf, das finde ich ein bisschen komisch.
Ja, das war sehr bizarr. Aber es war ja vieles an dem letzten Triell war sehr bizarr und fragwürdig. Weil du das gerade ansprichst, das ist ja dann auch interessant, das haben ja dann auch viele festgestellt und das ist ja auch in den ausländischen Medien, auch hierzulande auch thematisiert worden. Da findet eine TV-Debatte statt, ein Triell mit den drei Spitzenkandidaten, Kandidatinnen. Und keine einzige Frage zur Außenpolitik, keine Frage zur Welt außerhalb von Deutschland. Das war schon sehr bemerkenswert.
Genau, das war sehr, sehr bemerkenswert. Aber man könnte auch sagen, vielleicht besonders die EU-politischen Aspekten, da sind die drei in den meisten Fragen einig. Ja, also kann es auch sein, dass diese Punkte sind nicht unbedingt umstritten. Aber Politik in Richtung China, Russland, Krise in Afghanistan, da könnte ich so ein bisschen mehr Debatte ja auch vorstellen. Aber in meinen so EU-politischen Kreisen höre ich immer, ja, warum gibt es keine Debatte zu EU-politischen Themen in dieses Wahlkampf? Ja, also vielleicht ist, weil es in Deutschland nicht so besonders strittig ist.
Ja, ich denke auch, dass das Problem ist. Das interessiert einfach praktisch niemanden. Außenpolitik interessiert ohnehin relativ wenig Wählende. Und EU-Politik ist ja dann quasi nochmal so dieser Run-for-the-Hills-Moment, den die meisten Leute da haben. Also wenn ich anfange, über EU-Politik zu debattieren, jenseits von, wir wollen keine Steuergelder für Griechenland, ist da halt auch echt wenig.
Ja,
das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube nicht, dass das zwingend wahr ist, dass die KandidatInnen das so super nahe beieinander sind. Bei der EU-Politik im Gegensatz zu anderen Themen, wo sie sich auch nahe sind, die aber ad infinitum durchgekaut werden. Also ich glaube schon, dass es eher ein Problem ist des Desinteresses seitens derjenigen, die da zuschauen. Und es war ja auch so eine generelle Tendenz in beiden Triels, aber ganz besonders im letzten, so eine gewissermaßen schon strategische Unterforderung der Zuschauendenschaft. Also das ist ja wirklich, wenn dann so Dinge kommen, bitte antworten Sie in einem Satz mit genau einem Inhalt und wie Sie versuchen irgendwie zu differenzieren oder sowas, das wäre ja ganz, ganz schrecklich. Das können wir unseren Zuschauern ja nicht zumuten. Ich denke, da die Probleme kommen eher daher und die KandidatInnen, die spielen da halt natürlich auch so ein bisschen mit rein. Ja. Also gerade diese Inhaltslehre, die du da kritisierst und dieses Nichtsagen, das ist ja zu einem gewissen Punkt auch irgendwie das, was erwartet wird, was man haben möchte seitens der Zuschauendenschaft.
Ja, das kann sein. Aber auch so die diversen Persönlichkeiten. Also ich muss sagen, dass diese Entscheidung von CDU und CSU, Laschet als Spitzenkandidat ins Rennen zu schicken, mit Blick von außen, das war eine verrückte Entscheidung. Ja, also es geht nicht um Ideologie, sondern um Professionalität. Also wenn man sieht, wie Laschet in diese Diskussionsrunden und in den Medien insgesamt so aus meiner Sicht so sehr schlecht rüberkommt. Es fehlt von ihm eine gewisse politisches Professionalismus. Ja, also es ist keine inhaltliche Frage. Es ist eine Frage von das Verhalten, von wie man spricht, das Umgang mit Argumenten von den anderen. In all diesen Punkten, ich finde, es gibt so eine fehlende Professionalismus von ihm, dass er passt irgendwie nicht zu einem modernen politischen Wahlkampf. Und das fand ich, obwohl ich es halbwegs verstehe, aus parteiinternen Gründen, auch so, wenn man macht den Blick, was wäre den besten Weg, so die Stimmenanteil für die Union zu erhöhen, das lief nicht über Laschet. Aus meiner Sicht. Und ich finde es kaum vorstellbar, dass, sagen wir, die französischen, mittelrechte Parteien in Frankreich oder in Großbritannien so jemanden je in der Zukunft aufstellen würden. Ich finde es eine sehr altmodische Entscheidung von der Unionspartei.
Ja, ein amerikanischer Bekannter hat mir das auch gesagt, dass er das aus den USA verfolgt und faszinierend findet, wie uncharismatische Kandidaten da aufgestellt worden sind. Dass die sich darüber wohl auch echt lustig machen. Ne? Das ist wirklich, ich denke, der Punkt, den du gemacht hast, ja quasi so dieses in einem modernen Wahlkampf, das ist, glaube ich, der entscheidende Satz hier, weil wir in Deutschland effektiv noch, zumindest noch, keine Erfahrung mit diesen, ich pack's mal in Anführungszeichen, ja, modernen Wahlkämpfen à la Großbritannien, à la USA, jetzt auch à la Frankreich haben. Einfach weil Angela Merkel halt immer diese asymmetrische Demobilisierung betrieben hat. Da war ja effektiv überhaupt kein Wahlkampf da. Und der letzte echte, den wir hatten 2005, der ist halt echt noch aus einem anderen Zeitalter. Und ich denke, dass da viel aus der Richtung kommt. Es gibt niemanden, der da Erfahrungen mit hat. Es gibt überhaupt keine Gewöhnung daran seitens des Publikums. Also die Erwartungshaltung ist auch eine ganz andere. Und ich glaube, deswegen ging die CDU auch da davon aus, dass sie da damit durchkommen quasi.
Ja, aber muss man auch sagen, auch in die etwas altmodischeren Sachen wie Fernsehdebatten, also die gibt es seit ein paar Jahrzehnten, Medienauftritte auf diversen Talkshows, also auch in diese etwas altmodischeren Aspekten, da aus meiner Sicht kommt Laschet gar nicht gut rüber. Ja, wie er redet, sein ganzes Stil. Also vielleicht auf der Straße ist es okay, aber auch für einen Wahlkampf aus der 90er, aus meiner Sicht, wäre er nicht ausreichend.
Nee, ich versuche auch nicht zu sagen, dass da irgendwelche geheimen Talente quasi begraben liegen, die wir jetzt nur nicht mehr sehen oder so. Ich denke nur, dass quasi die Entscheidung noch aus einer Zeit herrührte, in der man dachte, dass das alles nicht so wichtig ist. Ich muss auch echt sagen, mich hat es auch ein bisschen überrascht, wie stark der abgestürzt ist. Also ich war da am Anfang wesentlich skeptischer gegenüber den Leuten, die gesagt haben, ah, der Söder wäre viel besser gewesen, weil ich dachte, ah, der ist aus Bayern und das ist ja immer so ein bisschen kritisch. Aber das Ausmaß, in dem Laschet die CDU runterzieht, das muss ich echt sagen, das hat mich überrascht, das hat mich kalt erwischt. Da hatte ich eine absolute Blindstelle quasi in meiner Analyse, weil ich halt davon ausging, dass bei der CDU wie üblich die Kartoffelsack-Regel gilt, dass sie auch den Kartoffelsack aufstellen könnten und der wird gewählt und offensichtlich nicht, wenn der Kartoffelsack Armin Laschet heißt. Also, da hat sich was getan.
Ja, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Ne? Also da hast du jetzt 16 Jahre CDU-Regierung oder unionsgeführte Regierungen. Du hast den sehr schwachen Kandidaten. Du hast die Klimakrise, die für ganz viele Leute in der Bevölkerung jetzt auf der Agenda sehr viel weiter vorne gelandet ist als noch bei der letzten Bundestagswahl, was dann auch zu den Höhenflügen bei den Grünen geführt hat. Und egal, was dann ein Armin Laschet dann sagt und was man jetzt machen will, das kann man halt auch nicht wegargumentieren in den Debatten, wie schlecht da die Union dasteht mit ihren Blockaden, was die erneuerbaren Energien angeht. Und das geht ja dann weiter. Ne? Also jetzt waren auch so Infrastruktur und Breitbandausbau und so, oder so Modernisierung und sowas. Das ist ja alles, das fällt ja alles jetzt zusammen. Das ist schon zusätzlich mit einem schwachen Kandidaten, der das nicht überspielen kann. Das hat dann schon einen Effekt.
Ja, aber ich finde, die CDU hat dieses Problem. Wollen die eigentlich so eine Weiter-so-Kampagne oder einfach, das ist, was wir dann bewegen? Ja, und die haben so irgendwie nicht komplett entschieden, wollen wir so ein Weiter-so oder wollen wir so Vorschläge machen? Und die Vorschläge, die Laschet dann macht, sind sehr ungenau, sehr so unpräzis, das kommt auch nicht besonders gut rüber, finde ich. Und zweitens, also dieses Lächeln hinter Bundespräsident Steinmeier, also da haben wir so den richtigen, unseriösen Laschet gesehen. Also sowas wäre unmöglich von Söder, weil wenn ein Kamera hat den Blick auf ihn, er versteht das und er versteht, was erforderlich ist. Und mit Laschet, ich kann nie verstehen, ist es, weil er selbst das nicht versteht und selbst schwach ist? Oder was für Berater er hat, entweder die Berater sind nicht gut oder er hört nicht, was die Berater ihm vorschlagen. Ich find's schwierig zu verstehen.
Ich glaube, dass er einfach dass er undiszipliniert ist und dass er wahrscheinlich einfach nicht so fachlich
kompetent ist. Aber es begann für ihn runterzugehen in den Meinungsumfragen, so Anfang des Sommers, kurz nach dieser Periode. Und er ist auch aus Nordrhein-Westfalen, also am härtesten betroffen von den Unwetter. Und er war in seiner Reaktion nicht unbedingt so vertrauenswürdig. Also das hat auch nicht geholfen. Aber es ist auch natürlich sehr schwierig wenn die CDU sonst noch jemanden wollte, was haben die da? Also die haben entweder Merz, der würde anderen Problemen mitbringen, oder Röttgen, der für Nicht-CDU-Wähler deutlich akzeptabler ist, aber es fehlt ihm die Unterstützung parteiintern. Also es war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, auch eine sehr späte Entscheidung, also relativ kurzfristig getroffen wegen Corona. Also man hatte diese Vorbereitungsperiode, was die SPD unbedingt hatte mit Scholz. Also alles war ein bisschen so letzte Minute für die Union. Also das hat auch nicht geholfen aus meiner Sicht, so wahlkampftaktisch.
Ja, definitiv. Du hast ja vorher im Einstieg schon mal Boris Johnson erwähnt. Was würdest du sagen, welche Chancen hätte ein solcher Charakter? Ich will jetzt nicht gleich das große Trump-Geschütz auspacken, sondern bleiben wir deswegen einfach mal quasi bei Boris Johnson. Ja, diese etwas, sagen wir mal, neutral schillernden Charaktere, die definitiv Charisma haben. Ja, das ist ja nicht ein Problem, das Boris Johnson hat. Ja, der Mann wirkt vor einer Kamera, der weiß, wie er sich vor Kameras inszeniert, ob man jetzt mit dieser Inszenierung zufrieden ist oder nicht. Aber diese Art von Politiker, ganz spezifisch auch auf der Mitte-Rechts-Seite, denkst du, das geht in Deutschland überhaupt oder ist es einfach eine zu andere Mentalität?
In so eine übertriebene Person wie Boris Johnson, das klappt nicht in Deutschland aus meiner Sicht. Und es ist auch für viele Leute in Großbritannien einen Schritt zu weit. Es ist nicht, dass er lügt, sondern das erreicht so eine enorme Maße, dass man hat den Eindruck, dass er selbst nicht weiß, was ist eine Lüge und was nicht. Also es ist so total und komplett inhaltslos, das wird auf keinen Fall funktionieren in Deutschland. Aber ein bisschen mehr Charisma könnte doch noch funktionieren, ja, in Deutschland. Dass jemand, der oder die mit ein bisschen mehr Herz irgendwie oder ein bisschen mehr Begeisterung sprechen könnte, das wäre schon was aus meiner Sicht in Deutschland gut funktionieren könnte. Aber wenn deutschen Blicke nach Großbritannien oder Blicken nach den Vereinigten Staaten, ich kriege den Eindruck, dass Leute in Deutschland wollen das halt nicht. Dass es ein bisschen langweiliger ist, ein bisschen sachlicher. Das ist für Parteien sowie auch für Wähler in Deutschland noch etwas, das ist noch sehr wichtig. Ich höre von einigen Freunden von mir, ja, so Leute wie Laschet oder Merz, die sind so inhaltslos wie Boris Johnson. Nein, das stimmt nicht, weil vielleicht legen die falsch in, was die sagen, aber die haben eine gewisse Ethik noch. Die wissen, was richtig und was nicht richtig ist. Die wissen, was die Linie ist zwischen richtig und falsch. Das ist vielleicht nicht, wo ich selbst diese Linie setze, aber es gibt ja noch für diese Menschen eine Linie. Oder auch für Lindner oder für Kevin Kühnert oder für, keine Ahnung, jemand aus den Linken. Also die wissen, wo die Grenzen sind. Also das ist, was so für mich so stört mit Boris Johnson. Er hat ja keine Grenzen. Er kann ja eine Minute sagen, es wird ja keine Grenze geben zwischen Nordirland und den Rest von Großbritannien nach den Brexit-Verhandlungen und den Tag danach genau das Gegenteil sagen, ohne zu merken, dass es gibt ein großes Widerspruch zwischen die beiden Dingen, die er gesagt hat. Also sowas von die meisten deutschen Politikern, es geht nicht. Ja?
Also quasi ist er nihilistisch vom Ansatz.
Genau, oder ist es diese Trennung zwischen eine Lüge und Bullshit, ja. Jemand eine Lüge erzählt, kennt, was die Wahrheit ist, und es ist eine strategische Entscheidung, zu lügen. Bullshit ist, wo man nicht weiß, was die Realität ist oder was die Wahrheit ist. Und das bedeutet, also Boris Johnson ist mehr ein Bullshitter, nicht ein Lügner, ja. Also manche andere Politiker erzählen Lügen, wenn es strategisch wichtig ist, aber die wissen, was die Realität ist. Noch ist. Ja. Boris Johnson ist da komplett anders. Man hat den Eindruck, dass er respektiert Regeln nicht, weil er weiß nicht, was die Regeln sind. Ja, also das ist das entscheidende Punkt für mich. Also keine Politiker von den hauptsächlichen Parteien, den normalen Parteien, und auch die Hälfte der AfD-Politiker haben auch nicht dieses Punkt erreicht, was Johnson erreicht hat in Großbritannien.
Ja, da, bevor du diese Unterscheidung gerade getroffen hast zwischen Lügen und Bullshit, wollte ich sagen, ja, Lügen tun Politiker in Deutschland eigentlich generell nicht. Einfach Lüge im Sinne von eine wirklich klar widerlegbare Falschaussage sozusagen, das passiert eigentlich nicht. Hm. Ja, sondern was passiert, sind Dinge wie Übertreibungen, verzerrte Darstellungen, besonders gute Interpretationen, also gut für die eigene Seite und solche Dinge, aber wirklich krasse Unwahrheiten, so nach dem Motto, Christian Lindner hat gesagt, ich esse gerne Babys oder sowas. Das würde in Deutschland einfach niemand tun. Dieser Bullshit-Stil, der mit Trump vor allem, da war es ja ganz besonders krass, aber eben auch mit Johnson da Einzug gehalten hat, der ignoriert das einfach. Da ist völlig irrelevant, ob etwas wahr ist oder nicht. Da geht es ja dann viel, viel stärker in diesen Rahmen von gefühlte Wirklichkeit.
Ja, ja. Genau. Und man muss immer wieder erzählen, etwas ist so sehr ideologisch. Brexit ist eine riesengroße Chance für Großbritannien oder Global Britain wird ein großes Erfolg sein. Hier, Moment mal, also es gibt Lieferengpässen in britischen Supermärkten, Probleme an der Grenze und so weiter. Das ignoriert man total. Und sowas, so diese Realitätsferne, das geht einfach nicht oder noch nicht glücklicherweise in Deutschland.
Ich weiß gar nicht, ob ihr da, ich glaube, da seid ihr ein bisschen zu optimistisch oder positiv. Ich sehe schon auch in dem Wahlkampf jetzt gerade auch, weil auf der Unionsseite jetzt, sagen wir mal, man doch ein bisschen Angst hat vor dem historisch schlechten Ergebnis, dass da schon sehr viel stärkere, ich sage es mal, Hysterie auf der Seite da ist und sich das durchaus auch an manchen Stellen bemerkbar macht, wo wir schon von, ja, Verzerrungen, Der Übergang von Verzerrung zu Lügen ist ja auch fließend. Und das sehen wir da, also würde es schon sagen, ich habe jetzt nicht die konkrete Beispiele jetzt im Kopf, weil ich mir das jetzt zum Beispiel diesen ganzen Blödsinn nicht gemerkt habe, der jetzt mal wieder so rumging. Aber das ist dann schon, habe ich das Gefühl, dass wir da schon auch hierzulande eine sehr viel langsamere Verhysterisierung haben, als jetzt in Großbritannien oder USA, wo das ja ein ganz anderes Level in beiden Ländern hat, aber dass wir hier schon auch einen ähnlichen Trend, meine ich, schon auch beobachten können, natürlich sehr viel, viel weiter hinten. Was ich noch sagen wollte zu den verschiedenen Kandidaten und zu einem Charisma, ich finde das ja ganz interessant. Wir haben ja auch hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist auch in den Medien wird das ja überhaupt nicht angesprochen. Aber ich finde das ganz interessant. Ich meine, wir reden über die Kanzlerkandidatinnen, aber die wählen wir ja gar nicht direkt. Ne? Wir wählen ja Parteien und dann der Bundestag wählt dann jemanden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass wir hier in Deutschland nur aus naheliegenden Gründen Personen direkt wählen, die dann da ganz oben stehen. Aber das hat sich auch interessanterweise einfach so eingeschlichen in die Öffentlichkeit, dass wir alle einfach so tun, dass wir dann halt einfach so diese Spitzenkandidaten der Parteien dann einfach wählen, dann über die Mehrheiten, was ja auch stimmt. Aber das ist schon interessant dann auch, dass wir da wieder in diese, auf diese Personenebene bei der Wahl reinkommen. Aber hier ist ja auch, wenn wir gerade mal den Unterschied schauen zwischen, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien ist, das kannst du ja vielleicht dann gleich noch sagen, wie da die Kandidaten dann der Parteien dann nach oben kommen. Aber in den USA gibt es ja die Primaries, wo dann halt auch parteiintern demokratische Vorgänge sind, über die das dann gewählt wird, was auch nur der Grund ist, warum sich ein Donald Trump am Establishment der Republikaner vorbei nach oben wählen konnte zur Kandidatschaft damals. Und das ist ja hier in Deutschland überhaupt nicht so. Hier bestimmen ja die Hinterzimmer und dann wird präsentiert, wer dann Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin ist. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist, ne? Also wir haben ja jetzt hier quasi, da werden uns jetzt 2-3 Kandidaten präsentiert und dann können wir wählen. Friss oder stirb. Da findet ja vorher, klar, spricht da zum Teil die Basis bei den Parteien da auch noch mit, aber da ist ja schon sehr viel stärker Hinterzimmer hier als jetzt in den USA zum Beispiel. Wie ist das in Großbritannien?
Es ist so irgendwo dazwischen. Die lokalen Parteien entscheiden, wer in welchem Wahlkreis antritt. Also weil Großbritannien dieses sogenannte First Past the Post ist wie ein Wahlsystem mit nur Erststimme, wie in Deutschland. Also Großbritannien ist in 650 Wahlkreisen verteilt und jedes Wahlkreis wählt dann ein Abgeordneter. Und dann die lokalen Parteien in alle Wahlkreise, die entscheiden, okay, unser Kandidat wird XY sein. Also das bedeutet, die lokalen Netzwerke parteiintern entscheiden, wer wird für uns dann antreten. Also es ist eine sehr schmale lokale Entscheidung. Als Parteichef für die Parteien, also das ist dann, die Mitglieder stimmen dort. Also es ist nicht so Delegierten auf einen Parteitag, sondern ein Direktwahl der Parteimitglieder. Aber die Parteien sind also als bürgerliche Bewegungen größtenteils ausgestorben in Großbritannien. Also in den 60er Jahren hatte die Konservativen 4 Millionen Mitglieder, die haben heutzutage 160.000 oder hatte 160.000 bei der Wahl von Boris Johnson. Also das ist etwa ein Drittel der Größe der deutschen CDU. Also das bedeutet, dass dieses Partei ist richtig klein geworden. Richtig alt, sie sind 2/3 Männer mit einem Durchschnittsalter von über 60 Jahre alt. Also das bedeutet, das ist nicht repräsentativ der britischen Gesellschaft. Also Boris Johnson kommt bei diesen Leuten sehr gut an. Also die sind Leute, die haben Angst vor Einwanderung und wollen so die britische Kolonialseiten zurück. Also bei denen kommt er sehr gut rüber. Also das bedeutet, die Partei wählt nicht immer die Leute, die am besten bei der britischen Bevölkerung ankommt. Also und es ist genau die Situation mit Laschet, ja. Und es ist auch genau die gleiche Situation bei Labour. Also die Labour hatte als Parteichef Jeremy Corbyn jahrelang super beliebt unter den Parteimitgliedern. Also die haben ein bisschen einige mehr Parteimitglieder, so 400.000 oder 500.000 die Labour-Partei noch. Aber Corbyn war bei den Mitgliedern beliebt, aber unter den Bevölkerung gehasst. Und Labour hat jetzt versucht, das ein bisschen anders zu machen. Jemand, der ein bisschen so pragmatischer war mit Keir Starmer, aber der ist dann bei den Mitgliedern gar nicht so beliebt und viele besonders junge Leute haben die Labour-Partei dann verlassen. Also es gibt immer dieses so hin und her in britischen politischen Parteien. Nehmen wir jemanden, der oder die populär ist bei einer Unterhauswahl oder der oder die populär ist unter den Parteimitgliedern. Und irgendwie Boris Johnson und die Konservativen haben das 2019 besser hingekriegt, als Labour das getan hat damals. Aber so ein breites Primary-System ist es auch nicht.
Ich denke, ein letzter Unterschied, auf den ich da auch noch eingehen würde, und da würde mich auch wieder deine Meinung interessieren, was vielleicht zu meinem Optimismus beiträgt, den Marcel hier leicht kritisiert hat, ist, dass wir in Deutschland einfach noch ein komplett anderes Mediensystem haben.
Ja.
Wir haben mit diesen Öffentlich-Rechtlichen, die jetzt zwar von rechts massiv unter Beschuss geraten neuerdings, und das ist definitiv eine sehr beunruhigende Entwicklung aus der CDU und FDP heraus, weil das eigentlich bisher mehr so ein Randphänomen war, aber wir haben immer noch sehr starke Öffentlich-Rechtliche, die trotz allem innerhalb der Bevölkerung eine relativ hohe Zustimmungsrate genießen. Unsere privaten Sender sind de facto unpolitisch. Ja, uns fehlt quasi das Murdoch-Imperium.
Ja.
Die Bild und Springer versucht zwar, das zu schaffen, jetzt auch neuerdings wieder mit Bild-TV, aber glücklicherweise sind alle bisherigen Versuche in diese Richtung gescheitert. Die AfD hat es nicht geschafft, ein Fox-News-Äquivalent zu schaffen mit ihrem AfD-TV. Wir haben quasi diese Medienblasen nicht, wie sie in Großbritannien und in den USA so massiv verbreitet sind. Und daher einen größeren Zwang zum Konsens, zum Mainstream eben auch seitens der KandidatInnen. Also so ein Laschet, eine Baerbock oder ein Scholz, die können sich einfach gar nicht leisten, eine schillerndere Persönlichkeit zu sein und quasi mehr für die eigene Base da zu spielen, weil sie ja nicht durch Parteibrillen reflektiert werden, sondern durch vergleichsweise objektive Medien.
Ja, das stimme ich 100% zu. Und in Großbritannien ist es besonders schwierig, also dieses Zusammenhang zwischen die Parteien und die ehemals halbwegs guten Zeitungen wie The Times and The Telegraph, also anderen Blätter wie The Sun oder Daily Mail, die waren seit Jahrzehnten schlecht und haben keine faire Berichterstattung gemacht. Aber diese ehemaligen, halbwegs konservativen, aber durchaus guten Zeitungen, die Situation bei denen ist deutlich schlechter geworden in den letzten Jahren. Und auch bei der BBC, da habe ich auch meine Fürchtungen. Also die BBC hat finanziellen Problemen, das begann in Schottland. Die BBC stand damals unter Druck bei der schottischen Unabhängigkeitsvolksabstimmung 2014. Haben die da eine faire Berichterstattung gemacht, zu bei den Brexit-Referendum ebenfalls. Also, so ging es dann weiter. Also diese zentrale Rolle von der BBC, also ich bin so Kind von einer Familie, wo wir jeden Tag BBC Radio 4 gehört haben. Und das höre ich selbst nicht mehr. Also die politische Berichterstattung auf der BBC, das traue ich selbst nicht mehr. Das ist eine Erschütterung irgendwie für mich. Also das spielte so eine zentrale Rolle seit Jahrzehnten in Großbritannien. Aber das ist nicht so der Fall. Also also da hast du vollkommen recht, Stefan. Also ich habe ja Angst vor diese komplette Medienlandschaft in Großbritannien. Es gibt keine so Gemeinsamkeiten mehr. Und ja, also Deutschland ist kein Paradies, verstehe mich nicht falsch. Es gibt diverse Probleme, aber die Situation ist nicht so ernst.
Ja.
Dann würde ich die Gelegenheit einfach für einen ganz unprofessionellen, unglaublich harten Cut nutzen, das Thema erst einmal ad acta legen sozusagen und übergehen zu dem zweiten Themenkomplex, über den wir mit dir reden wollen, weil du bist ja nicht nur quasi mit diesem EU-Blick immer unterwegs und schaust quasi aus der europäischen Perspektive, sondern du bist ja auch Experte für Verkehrspolitik. Und Verkehrspolitik ist ja was, das im Wahlkampf tatsächlich sogar auf der Sachebene diskutiert wird. Ich sage jetzt aktiv nicht sachlich, aber zumindest reden wir da über Inhalte. Stichwort Tempolimit, Verbrennermotor verbieten, also Neuzulassungen und so weiter und so fort. Und da würde mich mal interessieren, was würdest du da quasi versuchen, kurz zusammenzufassen, was ist das Big Picture in der Verkehrspolitik? Worauf muss ich achten als jemand, der sich nicht auskennt?
Ja, also gehen wir kurz durch die diversen Punkte. Also Tempolimit finde ich so super interessant, weil also alle anderen europäischen Länder haben diversen Tempolimits. Also die Grünen und SPD sind für 130 als Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Also auch in anderen europäischen Ländern wie Schweden zum Beispiel ist schon 110. Also 130 ist schon relativ hoch in einem europäischen Vergleich. Also ich habe als Nicht-Deutscher, muss ich sagen, Angst, wenn ich auf eine deutsche Autobahn fahre. Ja,
also,
ja, also wirklich, also wenn ich, ich brauche einen Transporter für meinen Umzug nach Berlin, habe dann einen Transporter, auch einen sehr ordentlichen Mercedes-Transporter mit einem ordentlichen Motor, versuche dann zu überholen, ist alles klar, blicke in den Spiegel, alles klar, und dann 20 Sekunden danach gibt es eine Porsche so hinter meinem Transporter. So, das macht so Angst. Und wenn man das anders erlebt hat, ja, in andere Länder, wo es deutlich ruhiger ist auf der Autobahn, ja, also das aus meiner Sicht ist nicht nur diese Umweltperspektive, das ist so eine riesen Ausmaße von Verwendung von Sprit, wenn man so schnell fährt, sondern die Atmosphäre auf der Autobahn ist so anders in anderen europäischen Ländern als in Deutschland. Also, aber irgendwie, da ist, den Kern ist auch da sehr interessant. Also, ich denke, der CEO von der Volkswagen Group hat gesagt, wir haben keine Angst vor ein Tempolimit. Also, diese Idee, dass Deutschen kaufen keine neuen großen Autos mehr, wenn es ein Tempolimit gäbe. Also, auch Volkswagen denkt, okay, wir können sowas dann überleben. Also, das bringt uns dann zu dem nächsten Punkt, ist dann Autoindustrie, Verbrennungsmotoren, Elektrifizierung. Also diese Debatte finde ich auch so sehr interessant, weil die deutschen Autobauer sind etwas radikaler als zwei Parteien, also als Union und FDP. Also Volkswagen kommt deutlich schneller voran in Sachen Elektrifizierung als die CDU und FDP. Also das finde ich so sehr ungewöhnlich. Also dass die, wenn man sieht, dass Industrien radikaler sind als politischen Parteien.
Ja, aber vielleicht um da kurz einzuhaken. Wir hatten da in der Klimaausgabe hatte ich das auch schon kurz angesprochen. Das liegt ja auch einfach daran, dass es internationale globale Konzerne sind, deren Hauptabsatzmarkt nicht der Heimatmarkt ist, sondern China, und sie einfach auch grundsätzlich sehr viel stärker darauf schauen, wohin sich die Regularien weltweit hin entwickeln. Und da geht es einfach sehr viel zügiger vom Verbrenner weg, als das sehr provinzielle Deutschland, das nur auf sich schaut, das so gar nicht wahrnehmen will in seiner Öffentlichkeit.
Ja, aber warum kann die CDU das eigentlich irgendwie nicht greifen? Ja, das sagen, okay, wir unterstützen so unsere Autoindustrie und das Art von Leben, dass wir wollen, dass Autos bleiben ein Stammteil von unserem Verkehrsmix, aber das dann elektrisch. Ja, also das ist faktisch die Politik von der SPD, grob zusammengefasst, ja, besonders in ländlichen Räumen. Also ein bisschen mehr könnte man auch von die CDU da hoffen. Ja, denke ich. Ja. Ich finde es auch für den so sehr zögerlich. Aber ich habe da eine gewisse Optimismus, dass in diese beiden Themenbereiche es könnte relativ schnell vorankommen mit einer neuen Regierung. Besonders eine Drei-Parteien-Formulation mit zwei Parteien, die für Elektrifizierung und für ein Tempolimit sind. So eine Ampelkoalition oder Rot-Rot-Grün. Vielleicht sogar eine große Koalition mit SPD als größtes Partei. Also da habe ich ein bisschen Hoffnung.
Hast du selbst in der Konstellation, meinst du dann, dass das dann spürbar an der Stelle was anders sein wird?
Ich denke schon, also das ist meine Hoffnung, wäre dann, dass verkehrspolitische und Umweltthemen sind dann die Verantwortung von SPD und Grünen, und bei so einer Ampelkoalition, dass diese komplette Digitalisierung, Modernisierung Schiene gehört der FDP. Also das wäre meine Hoffnung. Da gibt es so eine Relationship of Convenience um sowas. Weil in diese Sachen, auch im Bereich der Tempolimit, das müssen die Grünen SPD hinkriegen. Ja, also das wäre so ein No-Go, wenn die FDP sagt, okay, so eine Regierung geht nur, wenn es kein Tempolimit gibt. Ja, das in Koalitionsverhandlungen geht das halt nicht, aus meiner Sicht. Ja, also es wäre sowas wäre für die grüne Parteimitglieder, denke ich, auf einem Parteitag, weil eine Parteitag muss einem Koalitionsvertrag zustimmen bei den Grünen. Wenn kein Tempolimit dabei ist, ich kann es kaum vorstellen, dass die Grünen als Partei sowas zustimmen. Ja. Oder man braucht.
Stefan schüttelt mit dem Kopf.
Ja, also aber man brauche sehr radikale Änderungen woanders.
An anderer Stelle, ja.
Also, also super radikalen erneuerbare Energieziele zum Beispiel. Ja, also es wäre meiner Meinung nach einfacher für die FDP zu sagen, im Falle einer Ampelkoalition, okay, wir haben so hart gekämpft. Aber das ging ja nicht, also wir müssen damit leben. Aber wir haben diese Punkte dann gewonnen im ganzen Bereich Digitalisierung und Abbau von Bürokratie und solches. Ist meine Schätzung. Ja? Also weil ich mich mit diesen Themenfeldern Verkehrspolitik beschäftige, da ist, wo es sehr konkrete Positionen gibt, besonders bei den Grünen. Ja, in anderen Bereichen, wir kommen in kurzes Luftverkehr, aber zum Beispiel Bahnverkehr zum Beispiel. Also da gibt's kein so gespitztes Thema wie Tempolimit ja oder nein. Ja, und es ist, man hat auf diese Frage nur eine Ja oder Nein Antwort. Ja, man kann sich nicht auf ein Tempolimit von 150 einigen oder so. Das ist ja sinnlos. aber das ist gut, meine Schätzung. Ja, vielleicht bin ich zu optimistisch, dass die Grünen kriegen das durch. Weiß nicht.
Das ist ein sehr symbolisches Gefühlsthema einfach.
Ne? Ja,
also,
ja.
Es gibt ja keine Argumente für den aktuellen Zustand, den wir jetzt hier in Deutschland haben. Also du hast ja schon beschrieben, ne? Du hast das Umweltthema, du hast einfach das Sicherheitsthema. Das sind ja ganz viele Dinge dann. Ne? Du hast es ja nachweislich, ich weiß gar nicht, wo das war, Dänemark oder wo man das nachgewiesen hat, derselbe Abschnitt von der Autobahn mit Tempolimit, weniger Autounfälle, was ja auch Common Sense ist, was dann nochmal konkret mit Studien nochmal nachgewiesen wurde. Und was ich ja auch interessant finde in dem Zusammenhang, dann halt, wenn dann Leute sagen, ja, wenn es hier ein Tempolimit gibt, dann wandere ich aus. Ne? Und dann kannst du einfach zeigen hier.
Ja, wo willst du hingehen? Das?
Welche, es ist Deutschland und sind irgendwie noch zwei oder drei Länder weltweit, die kein Tempolimit haben. Und Deutschland ist das einzige, ne, mit einem wirklich ausgebauten Straßennetz einfach, wo man einfach auch fahren kann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir sind halt einfach hier ganz, ganz hinten, genauso wie beim Braunkohleabbau.
Ja, kommen wir dann zu ein bisschen zu anderen verkehrspolitischen Themen. Also dann, ich finde diese Debatte von der Abschaffung von Inlandsflüge sehr interessant. Ich bin selbst, obwohl ich so der totale Bahn-Nerd bin und in Städten Rad fahre und so, und ich fahre selbst so möglichst grün, ich bin gegen ein Verbot von Inlandsflügen. Ja, also das macht für mich wenig Sinn, weil die jetzigen Situation mit so Bahnfahren und Fliegen ist ein, und die Debatte ist ein bisschen blöd. Also wenn man sieht, wenn ich von Berlin aus nach Hongkong fliegen will, ich habe keinen Direktflug, ich muss irgendwo hinfliegen, ja, nach Frankfurt oder München in den meisten Fällen und dann zu einem anderen Ende der Welt dann fliegen. Ich kann es mit dem Zug nach Frankfurt Flughafen oder nach München, besonders nach München, kriege ich das einfach nicht so einfach hin, ja. Auch nach Frankfurt Flughafen von Berlin aus, das ist 4,5 Stunden, dann plus Check-in-Seiten. Was passiert, wenn mein Zug verspätet ist? Also, die so nordöstliche Teil von Deutschland, man kann das nicht, man kann so Verbindungsflüge, das so nicht mit Züge ersetzen. Also, das geht eigentlich nicht. Und zweitens, man muss auch international denken. Ja, also Berlin-Frankfurt mit dem Zug dauert genauso lange wie Berlin-Paris. Ja, die sind beide 4 Stunden mit dem Zug. Ja, oder Stuttgart-Paris ist schneller mit dem Zug als Stuttgart-Berlin. Ja, also diese Debatte ist sehr innenblickend. Ja, also was wir brauchen in diesem Themenbereich sind europaweiten Regeln von was für Flüge werden wir dann verbieten? Und ist das überhaupt sinnvoll? Und zum Beispiel, wenn wir kein Verbote machen, gibt's finanzielle Mittel, diese Arten von sehr kurzen Flügen zu reduzieren. Wir hören Steuer auf sehr kurzen Flugtickets zum Beispiel. Aber das richtig hinzukriegen, das geht nur europaweit. Oder aus Nordwestdeutschland. Es wäre vielleicht schneller, nach Schiphol in der Nähe von Amsterdam zu gehen und von da raus zu fliegen, als von Frankfurt oder von Köln-Bonn. Also, ich finde diese Debatte in sich selbst sehr interessant. Wir müssen die Anzahl an Kurzstreckenflügen reduzieren. Aber die Debatte ist so sehr national. Es geht nur um Inlandsflüge. Nein, es muss um sehr kurze Flüge gehen, egal ob national oder international. Also das wäre mein Wunsch.
Und was du jetzt aber jetzt ja auch schon andeutest, ist, dass man dann muss man eben auch investieren in die Alternativen. Also zum Beispiel den Schienenverkehr. Klar.
Und in Fahrgastrechte. Ja, also wenn ich nehme ein Flugzeug von, sagen wir nicht von Berlin, sondern wenn ich nehme ein Flugzeug von Düsseldorf nach, oder Köln, ich nehme von Köln nach München, ich fliege und dann fliege weiter, dann sind meine Fahrgastrechte gesichert. Ja, also wenn mein erstes Flieger verspätet ist, die Fluggesellschaft wird mir dann ein Ticket für den nächsten möglichen Flug anbieten. Wenn ich fahre dahin mit dem Zug und mein Zug verspätet ist, dann habe ich das Recht nicht, den nächsten möglichen Flug zu nehmen, weil es gibt diese fehlende Kooperation zwischen die Zuggesellschaften und die Fluggesellschaften. Also das haben die Österreicher sehr gut im Griff jetzt zwischen Salzburg und Wien. Also wenn ich nehme den Zug zwischen Salzburg und Wien Flughafen und fliege dann weiter und mein Zug verspätet ist, darf ich dann mit Austrian Airlines den nächsten Flieger dann nehmen. Also das bedeutet dann, Verbindungsflüge mit Zügen zu ersetzen, das geht ohne Risiko in Österreich. Aber das ist schon so, das ist noch so volle Risiko in Deutschland. Das könnte man doch ändern. Also es gibt einige Änderungen, besonders in Richtung Frankfurt Flughafen ab Dezember dieses Jahr. Aber das wäre eine Änderung. Die zweite Änderung ist, Deutschland braucht innerhalb von Deutschland und zu Nachbarländern deutlich mehr Züge, auch während dem ganzen Tag. Also das ist dann im Bereich der Bahnverkehr. Wenn wir machen, wenn innerhalb von Deutschland Frankfurt nach Berlin schlecht ist, es ist eine nationale Katastrophe. Wenn Frankfurt nach Paris oder Frankfurt nach Brüssel schlecht sind, es ist für die deutschen Politiker egal. Ja? Also das bedeutet, dass mein Wunsch wäre, dass Deutschland kümmert sich mehr um internationale Bahnfahrten, die auch genauso kurz sind wie innerdeutschen Bahnfahrten. Ja, also besonders nach Paris, Brüssel, Amsterdam, also in Richtung Schweiz und Österreich ist es doch okay, aber in Richtung Prag ist es sehr schlecht, in Richtung Kopenhagen ist es noch sehr schlecht und auch in Richtung Polen. Also da gibt es eine ganz, ganz viel, was Deutschland deutlich besser machen könnte. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir werden etwas Besseres sehen nach der Bundestagswahl. Also es kann nicht schlechter gehen als mit Scheuer als Verkehrsminister.
Es kann nur besser werden.
Ja, aber zum Beispiel auch im Bereich der Bahnverkehr. Ja, also die FDP, die sind ja keinen großen Bahnfans, aber das Bahnpolitik im Wahlprogramm der FDP ist gar nicht schlecht. Ja? Also da die
das heißt, haben, was steht da unter anderem drin?
Es ist kontrovers, aber die Grünen unterstützen auch dieses Problem. Zum Beispiel eine klarere Trennung zwischen Netz und Betrieb bei der Bahn. Also das bedeutet dann möglicherweise die anderen Anbieter können dann Fernzüge in Deutschland einfacher anbieten. Aber das ist auch zum Beispiel ein Problem, besonders an den Grenzen. Weil wenn den Anbieter, es muss nicht Flixtrain sein, sondern, keine Ahnung, den französischen Staatsbahnen oder die niederländischen Staatsbahnen und die wollen dann einen Zug nach dem ersten Go-Start auf der deutschen Seite dann anbieten, die können ja auch von sowas profitieren. Ja, also das aus meiner Sicht würde die Möglichkeiten von der Deutschen Bahn sowas so auszugrenzen, ein bisschen zu reduzieren. Und in Sachen Ticketverkauf und Fahrpläne, da gibt's Verbesserungsbedarf. Also, und da sind die Grünen und FDP einig. Die haben die gleiche Pläne, aber aus unterschiedlichen Zwecken. Die Grünen wollen mehr Bahnverkehr und sind keinen großen Fans der Deutschen Bahn und sehen Konkurrenz als Weg, so Qualität zu erhöhen. Und die FDP wollen so die staatlichen einfach so reduzieren, weil die sind grundsätzlich für privaten Anbieter. Aber die beiden Parteien aus so diversen Zwecken sehen die gleichen Mittel als Lösung. Und das halte ich für interessant zum Beispiel.
Ich würde noch ein weiteres Problem in diesen Themenkomplex reinwerfen und das ist schlichtweg Preis. Ich war vor 4 Wochen, wollte ich nach London und ich habe dann als neuerdings ja deutlich CO2-sensiblerer Mensch geschaut, wie schaut es mit der Bahn? Ja. Und ich habe für ein einfaches Ticket hätte ich um die 400 Euro zahlen müssen und der Hin- und Rückflug waren 200.
Ja.
Und das ist ein Dauerproblem. Genauso, wir waren im Urlaub, war ich mit der Familie in Sylt. Da gibt's grundsätzlich auch eine Bahnverbindung. Und die Bahnverbindung hätte mich mit meiner Familie ungefähr das 6-fache gekostet, des Preises, den ich mit dem Auto bezahlt habe. Und solange das der Fall ist, haben wir ein ernsthaftes Problem beieinander.
Ja, das stimmt leider. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also, auf manche Verbindungen ist es in Ordnung, aber nicht auf alle. Ja, also wenn ich höre, Berlin-München kostet zu viel mit dem Zug, es ist billiger mit dem Flieger, das stimmt in den meisten Fällen nicht, wenn man 4 bis 6 Wochen im Voraus bucht. Ja? Und niemand bucht den Flieger am Tag zuvor, oder fast niemand. Ja? Aber vergleichsweise auf so einer Strecke, Zug ist vergleichsweise günstig wie den Flieger auf viele Verbindungen zwischen deutschen Großstädten. Zu die etwas kleineren Städten kann es ein großes Problem sein. Ja, das stimmt vollkommen. Also da müssen wir mal gucken. Es ist entweder, dass die Züge sind zu teuer oder die anderen zu günstig. Also Bahnfahrer oder Bahnfirmen sagen immer, steuerlich ist es ein Problem. Also Bahnfirmen bezahlen Steuer auf dem Sprit, wenn es ein Dieselzug ist, bezahlen ein bisschen Mehrwertsteuer auf den Tickets. In beiden Fällen bezahlen die Fluggesellschaften gar nichts. Also da müssen wir was bewegen. Für diese Frage, Stefan, zum Thema Richtung London, da ist es ein begrenztes Kapazität, obwohl Eurostar, also den Zug zwischen Brüssel oder Paris nach London, gehört den französischen Staatsbahnen. Die haben ja entschieden, wir wollen möglichst viel Profit daraus machen. Und die lassen keine Konkurrenz auf der Strecke zu. Also das bedeutet, es ist ein Monopol, aber dieses Monopol will nicht mehr Passagiere, sondern will möglichst viel Profit von jedem Passagier auf die Züge, die es ja gibt. Weil die machen riesen Einnahmen aus dieser internationalen Verbindung, den französischen Staatsbahn, statt die Anzahl an Passagiere zu erhöhen auf der Verbindung. Ja, also das bedeutet, diese Strecken von Frankreich aus zu europäischen Nachbarländern, besonders nach Belgien, die Niederlande, Großbritannien, Italien und Spanien, sind die schlechtesten unter alle. Also es gibt nicht so diesen Public Service Ethos, also dass man bietet Tickets für einen günstigen Preis, weil es die Gesellschaft wert ist, so ein altes Monopoles Staatsbahn. Das gibt's ja nicht mehr auf internationalen Strecken von Frankreich aus. Und auf der anderen Seite gibt's keine Konkurrenz. Ja, also man lässt einen anderen Betreiber nicht zu. Also Deutsche Bahn hat zum Beispiel 2015 versucht, Züge von Frankfurt direkt nach London anzubieten und haben dann die Schlussfolgerung gezogen, es ist einfach so schwierig, die Bedingungen sind so schlecht, das ging ja nicht, Konkurrenz gegen Eurostar zu machen. Also wir haben da viel im Bereich der Bahnverkehr auf internationalen Verbindungen das Schlechteste von allen. Also keinen so Staatsbahn mit so einem öffentlichen Denken und kein Konkurrenz. Und das ist dann eine Hauptaufgabe, das zu lösen, besonders international. Also Deutschland intern ist es nicht so schlecht. Ja? Wir haben mittlerweile Flixtrain, wir haben Competitive Tendering für regionalen Zügen. Es kommen ja Konkurrenz möglicherweise nächstes Jahr auf der Strecke Berlin nach Prag zum Beispiel. Also da hoffe ich dann eine Reduzierung der Preise und vielleicht dann eine Erhöhung der Qualität. Also das könnte doch klappen. Also in Deutschland funktioniert das halbwegs. Es sind auf der anderen Seite der Grenze oft, ja besonders vorne nach Frankreich, wo es aus meiner Sicht wirklich hakt.
Interessant. Du hattest ja jetzt vorhin schon die Programme von den Grünen und der FDP schon angesprochen. Willst du jetzt hier mit dem Thema, was gibt es denn verkehrspolitisch Interessantes noch zu sagen zu den Wahlprogrammen der anderen Parteien? Gibt es da noch irgendwas Erwähnenswertes?
Nicht so unbedingt. Also ich muss sagen, dass ich finde, wenn ich so SPD-Mitglied wäre, halte ich, was die SPD sagt, für ordentlich. Ja, es ist ein bisschen umweltfreundlicher, ein bisschen so grüner als den heutigen Stand, aber ohne einen radikalen Umbau. Also grob, ihr könnt so wohnen, wie ihr zurzeit gewohnt hatte, aber mit ein bisschen mehr Elektrifizierung. Von der CDU gibt's aus meiner Sicht kaum was Bemerkenswertes. Grob, also, es gibt noch was. Wasserstoff und Verkehr. CDU und SPD sind große Wasserstofffans, weil das ist für die deutsche so Chemieindustrie und auch für Daimler in Baden-Württemberg, die haben viel Geld in Wasserstoffinvestitionen so gesteckt. Da gibt's so einen Trennpunkt. Also ich bin nicht gegen Wasserstoff als System, als Alternative zu Kohle und Gas und Öl. Aber man muss sehr klare Entscheidungen treffen. Aus meiner Sicht, Wasserstoff macht in Deutschland null oder sehr wenig Sinn für Autos, für Liefer-LKWs in Städten oder Liefertransporter, so DHL, für Fernverkehrszüge, auch für so Regionalzüge. Ja, also in diesem kompletten Bereich, ein Akku-Auto oder ein Akku-Zug macht deutlich mehr Sinn. Also Schleswig-Holstein hat schon für den Zugverkehr das schon bewiesen. Es gibt nur sehr, sehr begrenzte Beispiele, wo Wasserstoff vielleicht Sinn macht. Also da sehe ich, dass die CDU und SPD sind für die so Potenzial für Wasserstoff für die Verkehrswende da so optimistisch. Nein, also ich bin kein Fan unbedingt von akkubetriebener Dingen, aber die sind einfach schon deutlich effizienter als Wasserstoffzüge oder Wasserstoffautos. Also da hoffe ich, dass diese Debatte wird auf die Zwecke, in industrielle Zwecke zum Beispiel von Wasserstoff begrenzter nach der Wahl und wir unser Fokus ist lieber auf normale Elektrifizierung oder akkubetriebene Züge. Also da legen die SPD und CDU in den Wahlprogrammen ein bisschen falsch, meiner Meinung nach. Aber das ist kein Kernthema für dieses Wahlkampf. Aber unter so verkehrspolitischen Leute, da haben wir so ein bisschen, ich persönlich ein bisschen Angst. Also es ist noch ein bisschen umstritten. Aber da sehe ich ein bisschen so Verbesserungsbedarf.
Ein letztes verkehrspolitisches Thema, das ich noch fragen würde, ist quasi das genaue Gegenstück zu dieser ganzen Wasserstoffdebatte, die ja sehr auf der Hightech-Ebene quasi läuft. Und die andere verkehrspolitische Debatte, die wir hatten, war ja sehr low-tech, ja, wie diese Lastenfahrräder und so.
Ah, ja.
Nenn es doch nicht Debatte.
Ja, ich weiß, es war identitätspolitischer Unsinn und so weiter, ja. Aber ich will tatsächlich ernsthaft über Fahrräder reden, weil es ist mein Eindruck, dass mit den E-Bikes und der stärkeren Verbreitung von E-Bikes und jetzt auch mit der Förderung im Rahmen von Jobrad und ähnlichen Initiativen, dass ja schon das Fahrradfahren massiv zugenommen hat. Und ich bin letztendlich über einen Twitter-Thread gestolpert, den verlinken wir dann noch gerne in den Shownotes, wo es um ein Fahrradparkhaus ging, das an so einem Bahnhof gebaut worden ist, komplett aus Holz, also so richtig schön umweltfreundlich und alles. Und es ist ja im Vergleich zu den meisten Sachen, die eben in der Verkehrspolitik gemacht werden, echt ziemlich günstig. Ja, also das riesige Parkhaus hat 2,2 Millionen Euro gekostet. Davon kann man sich sehr wenig Andreas Scheuer kaufen, so rum. Ja, das ist so 0,003 Andreas Scheuer oder so. Und da wäre meine Frage, siehst du da quasi großes Potenzial noch über das bestehende Maß hinaus, dass Fahrräder uns bei der Verkehrswende noch eine deutlich größere Rolle spielen, als sie das bisher tun?
Ja, aber ist das unbedingt ein Thema für einen Bundestagswahlkampf? Also das ist, es gibt natürlich, das wird schon in Berlin und es gibt auch ein Abgeordnetenhauswahl und diese so Fahrradpolitik ist hier höchst umstritten. Ja, also grob, meine grobe Schätzung, auch als Radfahrer und zum Teil mit so Blick auf andere Länder der EU, ist, Deutschland erreicht den Punkt, wo Deutschland kann nur in Großstädten freundlicher für Radfahrer werden, wenn es weniger Platz für Autos gibt. Es gibt relativ wenig, was man machen kann, ohne Platz für geparkte Autos zum Teil zu reduzieren. Und das, genau dieses Punkt treffen wir in dieses Wahlkampf. Inwiefern sind Verbote, ja, oder eine Reduzierung von etwas dann überhaupt möglich? Dürfen wir das dann überhaupt ansprechen? Und wir haben dieses Punkt nicht so unbedingt erreicht. Also, wenn man schaut in den Statistiken, und das wurde so mehrmals geforscht in diversen Ländern, man erhöht die Anzahl an Radfahrern nur wenn man trennt Radfahrer von dem restlichen Verkehr. Und das braucht dann Platz. Das bedeutet baulich getrennte Radwege. Und baulich getrennte Radwege nehmen oft Parkplätze weg. Ja? Und das ist dann, warum aus meiner Sicht die Grünen sagen das ja schon, aber haben dann ein Problem, oh ja, die Grünen sind eine Verbotspartei. Ja, aber sorry, also um dieses Problem zu lösen, man muss manche Sachen dann verbieten, um manche anderen zu ermöglichen. Aber das ist dann aus meiner Sicht, warum diese Debatte fand nicht so wirklich statt während dieser Bundestagswahlkampf. Ja. Und wenn man schaut, die Prozentzahl von Fahrten mit dem Fahrrad in diversen deutschen Städten, wo ich hier wohne, Berlin ist vergleichsweise gut. Es sind die Städte im Ruhrgebiet, wo es besonders schlecht ist. Ja, also Fahrradanteil ist so sehr gering. Also da braucht man Investitionen. Aber weil es so lokal ist, weil es trifft diese so Autofahren und dieses Problem mit Autofahren. Ja, ich finde diese Debatte zurzeit sehr, sehr schwierig. Ja, natürlich. Also ich habe ja Hoffnung, dass besonders mit einer Beteiligung der Grünen an eine zukünftige Regierung, dass man ein bisschen vorankommen könnte. Aber mit sich, wenn ich sehe diese Debatte so seit in Deutschland, ich verstehe jetzt natürlich auch, warum wir so wenig vorangekommen sind. Also sorry, dass ich ein bisschen pessimistisch bin.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, wobei das natürlich schon sehr, sehr sinnvoll wäre. Vielleicht zwei Sachen noch zum Abschluss von mir. Einmal eine Anekdote. Ich hatte vor, weiß ich, so eine Weile her, Gespräch mit einer Rentnerin Mitte 70, die in vollem Ernst zu mir sagte, dass die Autofahrer keine Lobby haben in Deutschland, worauf ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und ernsthaft nachgefragt, wie sie darauf komme. Und sie meinte, ja, es gibt ja nicht genug Parkplätze in der Berliner Innenstadt. Das ist, also wenn wir über die unterschiedlichen Wahrnehmungen in den Generationen sprechen, will sie sagen, dass das jetzt wirklich die Mehrheit ist, über 70, aber das, ich könnte mir gut vorstellen, dass das durchaus auch eine Vorstellung ist.
Ne? Aber das aussieht, diese Debatte im Bild, ein Lastenrad kostet 3.000 Euro, wie teuer ist das? Ey, Moment mal, so viel kostet ein Auto? Ja? Also, aber das ist normal, dass Leute geben 30.000 Euro aus für ein Auto, ja, und 3.000 auszugeben für ein Rad, ja?
Ja. Genau, das ist ja auch das Interessante, dass diese Debatten ja auch immer umgedreht werden, ja, dass man sagt, das Lastenrad kostet 3.000, 4.000, 5.000 Euro, kostet mehr als ein normales Rad, in Anführungszeichen, also kaufen es sich nur die Reichen, was ja totaler Quatsch ist, weil es eben, wie du schon sagst, natürlich viel günstiger ist als das Automobil, das ein Vielfaches kostet, ja, in der Regel. Wo die Position, die sich auf die Seite derer stellt, die reich genug sind, um so eine Anschaffung zu machen, die nur knapp unterm Eigenheim liegt, die stellt sich hin als die Position, die für den normalen Bürger. Ja, ist immer interessant, dass diese Positionen dann nicht so gezeigt werden, was sie eigentlich sind. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ganz interessant, wenn wir nochmal kurz aus Deutschland rausschauen, und dann kommen wir dann, glaube ich, auch dann langsam zum Ende. In Paris passiert ja gerade sehr viel, da macht ja die Bürgermeisterin, macht das ja sehr fahrradfreundlich, die Stadt. Und da habe ich jetzt die Nachricht gesehen, gestern oder vorgestern, mal gespannt, was das wird, dass die Bürgermeisterin zur nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich antreten möchte. Also das ist auch ganz, ganz interessante Entwicklung in Frankreich.
Ja, also, aber sie hat die Macht, sowas zu tun. Es kam schon deutlich voran in den letzten Jahren in Paris mit dem Vélib, also diese öffentlichen Leihfahrräder. Also die kamen bei der Bewirkung sehr gut an. Also ja, ich könnte ja hoffen, dass so ein Sprung möglich wäre in Berlin nach der Abgeordnetenhauswahl. Aber es ist ja vielleicht einfacher für Hidalgo, sowas voranzutreiben, als in Berlin mit einer Drei-Parteien-Koalition.
Ja, und dann vielleicht mit Giffey als Oberbürgermeisterin dann.
Mit Giffey ist ja, also da habe ich sehr wenig Hoffnung.
Ja, ich auch.
Ja, Paris oder anderen Städten, Amsterdam, Kopenhagen sind auch hervorragende Beispiele. Also wir wissen, was funktioniert. Ja, ja, es ist nicht,
man
dass
sieht das, ja.
Ja, ja, klar, ja, man erlebt das, man sieht das mit den eigenen Augen. Wie, oder ich war letzte Woche in Brüssel. Also Brüssel war nie so ein Fahrradparadies. Hm, aber auch die, so, diese internen Petit Ceinture, also den inneren Autobahnen von Brüssel, gibt es mittlerweile einen krass breiten Radweg. So echt ein fettes Radweg, so 6, 7 Meter breit. Also breit genug auch für Lastenräder. Also das war beeindruckend. Also sowas so, so mitten in der Stadt und flächendeckend Tempo 30 in Brüssel. Also auch Städte, die vorher so sehr autofreundlich waren, haben manche deutsche Städte in den letzten Jahren dann einfach so überholt in Sachen Radfreundlichkeit. Also da gibt's viel Verbesserungsbedarf, aber ich bin leider ein bisschen skeptisch, ob wir das sehen in den nächsten paar Jahren.
Gut, dann wären wir, glaube ich, für heute auch am Ende. Ich möchte noch einmal ein herzliches Dankeschön sagen an John, dass du in den Podcast gekommen bist und uns hast an deinen Einsichten und Analysen teilhaben lassen. Wie immer, ihr könnt uns hören auf praktisch allen Kanälen. Lasst uns Bewertungen da, abonniert den Podcast, erzählt es euren Freunden und plakatiert, ich weiß nicht, was es sonst noch, schickt Brieftauben oder ein Fax, was auch immer so, was auch immer ihr eben tut. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Danke euch. Ciao.
Super.